Also es ist so, dass eigentlich seit diesem Nichturteil in Ferguson, Missouri, wo der weiße Polizist den schwarzen unbewaffneten Teenager Mike Brown erschossen hat, die Proteste nicht abreißen. Und sie sind auch landesweit in ganz vielen Städten, natürlich besonders in den großen Metropolen, aber sind landesweit im Grunde fast flächendeckend Proteste, die getragen werden, insbesondere von der afroamerikanischen Community und hier auch zu einem sehr großen Teil junge Schwarze, die die Proteste tragen. Und es ist eine neue Qualität dergestalt, dass die Proteste so lange anhalten, dass sie sehr zielgerichtet sind und dass die auch mit Methoden des zivilen Ungehorsams arbeiten. Also hier in New York zum Beispiel, wo die Proteste seit Wochen andauern, auch wegen der Ermordung von Eric Garner im Juli, ein weiterer Schwarzer, der unbewaffnet erwürgt wurde von der Polizei, wo es auch ein Video drüber gibt, wo man es nicht fassen kann, wie dass die diesen Menschen auf Staten Island hier umbringen. Die Proteste, die halten an und seitdem werden hier auch Methoden des zivilen Ungehorsams massiv angewandt. Der Highway, der Westside Highway wurde wiederholt dicht gemacht, die U-Bahnen wurden angehalten, Straßen blockiert, die Brooklyn Bridge blockiert. Also die sehr friedfertigen Proteste sind nichtsdestotrotz getragen von einer hohen Bereitschaft, Methoden des zivilen Ungehorsams anzuwenden. Das ist einerseits das Besondere, das andere eben, dass es so lange anhält, diese Proteste, dass sie nicht abebben und die Entschlossenheit, insbesondere der Schwarzen und etwas allgemeiner der People of Color in dieser Bewegung, ist erstaunlich.
Warum ist diese Reaktion so stark ausgefallen, nachdem Michael Brown eben in Ferguson ermordet wurde von Polizisten? Spielt das irgendwie eine Rolle? Ist da irgendwas Besonderes gewesen, dass es gerade in diesem Moment zu dieser starken Reaktion seitens der Gesellschaft kam?
Ja, es war wohl der berühmte, auch wenn das Bild jetzt blöd ist, wenn jemand tot ist, aber es ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das passiert ja fast jeden Tag hier in den USA, dass Schwarze erschossen werden von der Polizei und auch Unbewaffnete. Und jetzt waren halt einige Fälle, die so krass waren, wie gerade der Michael Brown, der eben unbewaffnet war, der gar nichts hatte. Oder der Eric Garner hier in New York, das war ja einen Monat vorher. Es gibt die Videos inzwischen eben von diesen Fällen. Früher war das auf Hörensagen. Heutzutage gibt es irgendwelche Leute mit Handys, die das aufnehmen. Und man sieht dann eben mit dem Eric Garner, das kann man ja sehen, das Video, wie der da eigentlich nur steht, keinerlei Bedrohung ist. Die nehmen den in den Griff und der sagt noch 10-mal, I can't breathe, ich kann nicht atmen, ich kann nicht atmen. Und dann ist er tot. Und das kann man auf Video sehen. Und davon gibt es eine ganze Reihe. Und da steigt natürlich eine unfassbare Wut in einem auf, wenn man sich das anschaut, wie da jemand getötet wird. Völlig ohne Not. Und der keine Bedrohung darstellt. Und das ist natürlich insbesondere für die Betroffenen, für schwarze Jugendliche und für schwarze junge Männer in allererster Linie, ist das natürlich ein Grund, jetzt mit dem Protest nicht aufzuhören. Und da war Mike Brown ein solcher Fall, Eric Garner war ein solcher Fall, jetzt gibt es einen neuen Fall, ein 12-Jähriger in Cleveland, Ohio, der von der Polizei erschossen wurde, weil er mit einer Spielzeugpistole rumspielte. Gibt es auch ein Video. Der Wagen fährt vor, hält an und nach 2 Sekunden ist der Junge tot. Solche Fälle, die zeigen ja nur die ganze Dramatik und auch warum jetzt eben da eine neue Qualität erreicht ist. Es beruht eben nicht mehr auf Hörensagen, es ist alles belegbar mit Live-Videos und das führt eben im Grunde, diese neue Technologie trägt dazu bei, dass diese Situation so ist, wie sie jetzt ist und eben die Proteste auch so massiv sind, wie sie sind.
Die Gewalt, die von weißen Polizisten ausgeübt wird, hat jetzt in den USA eher so eine Rassismusdebatte ausgelöst. Welche Rolle spielt denn Rassismus innerhalb der US-amerikanischen Gesellschaft heute immer noch? Es wird sich ja wohl kaum nur auf die Polizei beschränken.
Nein, das ist völlig richtig. Man kann nach wie vor sagen, man muss sagen, dass Rassismus ein die US-amerikanische Gesellschaft strukturierendes Element ist. Wir wissen ja, dass die Schwarzen die einzige Gesellschaftsgruppe sind, die nicht freiwillig in die USA gekommen sind, sondern in Ketten angelandet wurden als Sklaven und jahrhundertelang hier in Sklaverei gehalten wurden, bis eben zum Bürgerkrieg vor 150 Jahren. Und die Erbschaft der Sklaverei, die ist eigentlich nie abgebrochen, sondern dass die Schwarzen schlechter gestellt sind in allen gesellschaftlichen Bereichen, lässt sich nach wie vor nachweisen. Und die Verbesserungen, die es gegeben hat seit der Bürgerrechtsbewegung in den 50er, 60er Jahren, zweifellos gibt, dass die gesetzliche Rassentrennung abgeschafft ist, vor allem natürlich, hat es nicht vermocht, ja praktisch sich auf die soziale Dimension auszudehnen. Also das, was Martin Luther King in seiner späten Zeit versucht hat, soziale Forderungen stärker zu verankern, ist nicht Wirklichkeit geworden und schon gar nicht mit dem ersten schwarzen Präsidenten des Landes, Barack Obama, der ja 2008 gewählt worden ist. Und in der Folge dieser Wahl hat eben auch dieser Mythos, dass die amerikanische Gesellschaft eine postrassistische sei, dieser Mythos geboren worden. Und viele Weiße glauben an diesen Grundsatz, dass Rassismus ja heute gar keine Rolle mehr spielt und jeder, der sich anstrengt, kann alles werden in diesem Land, was zwar statistisch nicht stimmt, denn das vom Tellerwäscher zum Millionär ist eine statistische fast eine Unmöglichkeit heutzutage und selbst die europäischen Gesellschaften sind da durchlässig. Es gilt aber ganz besonders nicht für die Schwarzen. Ich möchte Ihnen nur ein ganz paar Zahlen nennen, wie stabil die Ungleichheit zwischen Schwarzen und Weißen seit den 60er Jahren ist. Die Arbeitslosigkeit unter Schwarzen ist doppelt so hoch wie unter Weißen. Das war sie auch in den 60er Jahren. Die offizielle Armutsrate ist dreimal so hoch. Das war sie auch in den 60er Jahren. Das Durchschnittseinkommen schwarzer Haushalte liegt bei 60% desjenigen weißer Haushalte. 60%. Umgekehrt ist das Haushaltsvermögen der Weißen 20 Mal so groß wie das der Schwarzen, weil sie natürlich auch viel mehr Zeit hatten, Wohlstand zu akkumulieren, was den Schwarzen eben nicht möglich war, sodass heute nach wie vor ein Großteil, wenn nicht die Mehrheit der Schwarzen, in schlechten, prekären Bedingungen lebt und arbeitet und auch die Rassentrennung, die gesetzlich abgeschafft ist, informell weiter besteht in den Wohnvierteln und in den Schulen. Letzter Punkt, aber ganz wichtig ist natürlich, dass auch dieses Gefängnissystem in den USA so schlimm ist, wo so viele junge schwarze Männer drin sitzen. Jeder dritte schwarze Mann hat schon mal im Gefängnis gesessen, was natürlich eine ganz, ganz schlimme Dynamik auslöst. Unter anderem auch in vielen Bundesstaaten bedeutet, dass sie nie wieder wählen dürfen und so weiter.
Das heißt, mit der Bürgerrechtsbewegung hat man zwar sowas wie eine Gleichstellung für Schwarz und Weiß auf dem Papier durchgebracht, aber das so aktiv umzusetzen ist vielleicht eher schwierig gewesen, vielleicht auch, weil da versäumt wurde von verschiedenen Akteuren, das vielleicht auch aufzuarbeiten, diese ganze Rassismus-Sache oder auch die Sklaverei, also diesen historischen Aspekt.
Ja, das ist völlig richtig, was Sie sagen. Das Problem ist eben nur, dass sich die weiße Bevölkerungsmehrheit oder die Mehrheit der weißen Bevölkerungsmehrheit dagegen sperrt und das einfach ablehnt und sagt, das existiert nicht. Und auch nicht bereit ist, irgendeine Form von Kompensation zu leisten für 300 Jahre Sklaverei und Ausbeutung der Schwarzen bis zum geht nicht mehr. Die Bereitschaft in der weißen Bevölkerungsmehrheit, dieses Thema überhaupt aufzugreifen und auch nur zu akzeptieren, dass es noch Rassismus gibt, noch nicht mal auf die Kompensation zu sprechen, ist extrem gering. Und das hat auch dazu beigetragen, dass die große weiße Bevölkerungsmehrheit immer stärker nach rechts gewandert ist, auch bei Wahlen, und es dadurch auch sehr schwierig macht, auf dem institutionellen Prozess diese Frage zu adressieren, sodass also die Schwarzen, insbesondere die Schwarzen, aber auch andere sogenannte People of Color, immer stärker darauf verwiesen sind, dass sie eben auf die Straße gehen, dass sie selber sozial bewegt mobil machen gewissermaßen. Und das ist das, was jetzt geschieht. Und das ist das Gute, das Großartige an den Protesten, was jetzt geschieht, dass nicht stillgehalten wird, sondern dass gesagt wird, es ist nicht nur Polizeigewalt, es ist rassistische Polizeigewalt und wir nehmen das nicht länger hin und das hört auf und zwar jetzt. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, was in der Gesellschaft gesetzt wird. Das bedeutet nicht, dass die Mehrheit der Weißen das annehmen, aber es zeigt, dass diese vor allem jungen Schwarzen, und das ist das, was Hoffnung macht, dass es eine neue Bewegung der Politisierung auslöst unter jungen Leuten, dass die nicht aufgeben, dass die ein Verständnis entwickeln von der rassistischen Struktur der Gesellschaft. Und das eigentlich macht wiederum Mut, dass dieser Frage, dass da nicht locker gelassen wird.
Vielleicht nochmal auf die Bürgerrechtsbewegung in den 60ern zurückzukommen. Da hatten sich ja dann damals auch verschiedene Gruppierungen gebildet, die für die Bürgerrechte auch der Afroamerikaner sich eingesetzt haben. Wie ist denn deren Einfluss heutzutage zu beurteilen? Sind die noch aktiv?
Ja, teilweise sind diese Organisationen noch aktiv, wie die NAACP zum Beispiel. Die sind aber dann recht, wie soll ich sagen, institutionalisiert. Die gibt's halt, die haben ihre Vorstände, die machen auch Aktionen, die sind auch immer noch nützlich, das ist keine Frage. Es gibt auch ein breites Spektrum, also die NAACP ist eher so ein bisschen gemäßigter. Es gibt auch einige, die ein bisschen radikalere Advocacy machen, wie das hier heißt. Man darf aber gleichzeitig eben nicht unterschätzen, dass diese gesamte Bandbreite eben von Bedeutung ist. Und im Moment, die Aktionen werden nicht von diesen Institutionen getragen. Das ist eine echte Basisbewegung, in der eben auch relativ spontan vor allem junge Leute zusammengekommen sind, die mit dieser Situation nicht mehr leben können und wollen, dass sie dauernd unter der Drohung der Polizeigewalt gegen sie leben und eben auch darüber hinaus in diese subalterne gesellschaftliche Situation gedrängt werden, die den Lebensweg vorherbestimmt und eben diesen amerikanischen Mythos, dass wer nur arbeitet, auch aufsteigen kann und zumindest Mittelschichtsleben haben kann, eben für die große Mehrheit der Schwarzen nach wie vor nicht wahr ist. Und da wehren sich die jungen Leute gegen. Das ist eben, wie gesagt, stärker jetzt eine Bewegung, die spontan von unten gewachsen ist. Und die etwas etablierteren Institutionen müssen zusehen, dass sie Schritt halten mit der Bewegung.
Wie sieht's denn bei der Polizei da jetzt aus? Also die stehen ja jetzt auch in der Kritik. Sind da irgendwelche Reformen innerhalb der Polizei geplant?
Ja, das kann man so allgemein schwer sagen. Die Polizei und auch die Gewerkschaft der Polizisten machen erstmal komplett dicht. Und man hört da eigentlich nur schlechte Sachen, zum Beispiel wenn diese Sportler mit I Can't Breathe T-Shirt aufs Feld laufen, mit Basketball in der NBA oder NFL zum Beispiel, dann fordern die Entschuldigungen von den Vereinen und so weiter, was natürlich nicht passiert. Also es ist eine systematische Blockade zu erkennen, diese Frage auch tatsächlich ehrlich aufzugreifen. Das heißt aber nicht, dass jetzt überhaupt nichts passieren würde. Hier in New York, wo wir einen sehr fortschrittlichen Bürgermeister haben mit Bill de Blasio, gibt es natürlich Überlegungen, auch in der Administration, in der Führung der Polizeidirektion, wie man denn jetzt darauf reagieren kann und soll. Das bleibt noch abzuwarten, was daraus wird. Es gibt ja mehrere Dynamiken, die hier zusammentreffen. Das ist die gesetzliche Lage, aber das ist eben auch, dass eben diejenigen Polizisten, die selber rassistisch sind, die stellen natürlich auch ein Problem massiv in diesem Zusammenhang dar, weil die kann man natürlich mit solchen Sachen nur sehr schwer erreichen. Und wie sehr das verwurzelt ist, auch in der Gesellschaft, das konnte man ja daran sehen, dass der Derek Wilson, der den Mike Brown in Ferguson erschossen hat, kaum war das passiert, haben irgendwelche Weißen angefangen, Geld für den zu sammeln. Hunderttausende. Für den der Polizisten, der den erschossen hat und der gar nicht vor Gericht gestellt worden ist. Für den wurden Hunderttausende Dollar gesammelt. Also diese Art von Dynamik, wo also der Rassismus sich selber füttert, die gibt's und die ist natürlich ein massives Problem. Auch und gerade in der Polizei.
Es gab jetzt auch verschiedene Reaktionen von Seiten der Politiker. Bei Obama ist das ja nochmal so eine andere Sache. Der hat jetzt seine zweite Amtszeit schon längere Zeit angetreten und ist ja eigentlich in der Position, wo er doch ziemlich frei ist, zu sagen, was er denkt und zu handeln, je nachdem. Trotzdem hat es eine längere Zeit gedauert, bis er sich zu dieser Debatte geäußert hat. Warum hat er sich so lange Zeit zurückgehalten?
Das Hauptproblem für Obama ist natürlich, dass er als erster schwarzer Präsident dauernd befürchtet, wenn er diese Fragen von Rassismus aufgreift, dass praktisch die Weißen alle davonrennen. Und er ist natürlich jetzt auch nicht ganz frei, weil er muss natürlich schon gucken auf seine Nachfolge mit der nächsten Wahl. Und die Spin-Doctors, der Berater um ihn und die demokratische Führung werden da schon entsprechend tätig werden, dass er da nicht so weit vorprescht. Er hat ja die Frage des Rassismus, muss man brutalerweise sagen, in seiner Amtszeit überhaupt nicht aufgegriffen. Er hat ein bisschen versucht, über sogenannte farbenblinde Programme, die stärker den sozial Benachteiligten nützen, vielleicht einen gewissen Beitrag zu leisten, aber er hat eben die Frage des Rassismus nicht aufgegriffen. Er hat gemahnt, schwarze junge Männer, sie sollen sich doch mehr um ihre Familie, um ihre Kinder kümmern, als würde das zentrale Problem in einem Fehlverhalten der Schwarzen liegen und nicht in den rassistischen Strukturen. Und das ist natürlich ein massives Problem. Das hat zu tun mit der politischen Dynamik in einem Land, wo beide Parteien maßgeblich finanziert werden von Großunternehmen und individuellen Spendern, Milliardären, die Republikaner zu etwa 90, die Demokraten zu 70%. Und man halt sich denen gefügig halten muss, dass man die Dynamik, die da drin liegt, zuzugeben, dass es Rassismus gibt, dass man die lieber ja begrenzen möchte oder nicht freisetzen möchte. Und Obama hat da eigentlich praktisch keinen Beitrag geleistet. Das sieht man ab von der Stellungnahme anlässlich des Todes von Trayvon Martin vor einem guten Jahr, der ja in Florida von einem Weißen erschossen worden ist. Auch der Schwarze war unbewaffnet und der Weiße ist dann freigesprochen worden unter einer Maßgabe eines Gesetzes, dass er sich bedroht fühlte. Das reicht hier in einigen Bundesstaaten schon aus, jemanden zu erschießen, insbesondere wenn ein Schwarzer erschossen wird. Und da hat er sich geäußert, dass er gesagt hat, er hätte das auch sein können, dieses eben der schwarze Jugendliche, der da erschossen worden ist. Das ist aber das Einzige im Grunde, was gekommen ist. Jetzt in dieser Frage Ferguson und hier mit Eric Garner in New York City hat er immerhin seinen Justizminister, den Eric Holder, angehalten, doch jetzt dafür zu sorgen, dass es auch bundesstaatliche Untersuchungen dieser Fälle gibt, weil natürlich das zentrale Problem ist, wenn die nur lokal untersucht werden, dann besteht immer die Gefahr, dass die alle unter einer Decke stecken, weil der Richter darauf angewiesen ist, dass er die entsprechenden Informationen von der Polizei bekommt, und zwar nicht nur in diesem einen Fall, sondern generell, und man kennt sich und so weiter und so fort. Deswegen haben auch insbesondere die Schwarzen vor Ort kein Vertrauen in die lokalen Behörden, die diese Fälle verfolgen. Und man sieht ja auch, dass dadurch, dass diese Polizisten, die die unbewaffneten Schwarzen erschießen, nicht mal vor Gericht landen, also nicht mal einen Prozess bekommen, dass diese Sorgen mehr als berechtigt sind.